bis 20 vor 7 für Sie an diesem Samstagabend am Mikrofon Daniel Heinrich. Wieder scheint die Gewalt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zu eskalieren. Wieder hat es an diesem Wochenende Tote gegeben. Die blutige Auseinandersetzung, Thema 1 unserer Sendung. Die Städte und Gemeinden in Deutschland tun nach eigenen Angaben schon viel fürs Klima, doch das reicht offenbar nicht. Nun fordern sie mehr Hilfe vom Bund. Auch dies ein Thema dieser Sendung, in der es unter anderem noch um Nordkoreas Raketentests und die Stimmung bei den US-Demokraten geht. Der Vorwahlkampf für die nächsten Präsidentschaftswahlen läuft so langsam an. Es ist Samstag, in der Welt des Sports heißt das in Deutschland Fußball-Bundesliga. Das Aktuelle vom Sport in unserem Sportblock am Ende der Sendung. Im Anschluss an die Sendung und an den Sportblock folgt ab 20 vor 7 wie immer der Hintergrund. Thema dort heute, 70 Jahre alt und in der Krise. Der Europarat blockiert sich selbst. Nie enden will wohl die Gewaltspirale an Israels Grenze zum Gazastreifen. Nachdem bei israelischen Luftangriffen am gestrigen Freitag 4 Palästinenser getötet worden waren, ging die gewaltsame Auseinandersetzung auch heute wieder weiter. Der Grund für die israelischen Luftangriffe? Militante Palästinenser hatten zuvor Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Den aktuellen, den traurigen Stand fasst Björn Dahke in Tel Aviv zusammen.
Im Süden Israels schrillen seit dem Vormittag die Sirenen. Sie warnen vor Geschossen aus dem Gazastreifen. Nach Angaben der israelischen Luftwaffe wurden seit der Früh mehr als 150 Raketen aus dem Küstengebiet abgefeuert. Eine davon hat ein Haus in Shah Hanegev getroffen. Ofa Liebermann schaut an die Decke und sieht den Himmel. Die Rakete hat ein Loch gerissen, etwas kleiner als ein Fußball.
We knew something will happen.
Wir wussten, dass etwas passieren wird. Wir wussten nicht wann und wo, aber wir wussten, dass es passiert. So gegen 21:45 ging es los. Sie haben in der ganzen Gegend herumgeschossen.
They started to shoot all around the area.
Nach Angaben der israelischen Polizei wurden weitere Häuser getroffen. In Kiryat Gat wurde eine Frau im Gesicht verletzt. In Aschkelon trafen Splitter einen Mann. Öffentliche Schutzräume sind geöffnet. Die Polizei hat Straßen und Strände abgesperrt. Kampfmittelräumdienste sind unterwegs. Die israelische Armee konnte nach eigenen Angaben Dutzende Geschosse abfangen mit dem Raketenabwehrsystem Iron Dome, auf Deutsch Eiserne Kuppel. Israel macht die Hamas und den islamischen Dschihad für die Angriffe verantwortlich. Die Luftwaffe hat nach eigenen Angaben begonnen, mehr als 30 Ziele im Gazastreifen anzugreifen. Und auch Panzer sind im Einsatz. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie schwarzer Rauch über Gaza aufsteigt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums dort ist bei einem der Luftangriffe ein 22-Jähriger getötet worden. Es gab weitere Verletzte. Militante Gruppen in Gaza begründen ihre Angriffe mit dem Tod von Palästinensern bei den Protesten der vergangenen Tage. Der islamische Dschihad machte deutlich, dass die Angriffe auch auf den Eurovision Song Contest abzielten. Zu dem Wettbewerb in 2 Wochen werden tausende Besucher in Tel Aviv erwartet. Olivier Rafowitz rechnet mit einer klaren Antwort Israels auf die Raketen aus Gaza. Rafowitz war früher ein Sprecher der israelischen Armee.
Hamas und Islamic Jihad are making a big mistake because they believe that because of this Eurovision.
Hamas und islamischer Dschihad machen einen großen Fehler, wenn sie glauben, dass wir wegen des Eurovision-Wettbewerbs die Situation beruhigen wollen und keine Eskalation.
They make a big mistake.
Im März hat eine Rakete aus dem Gazastreifen ein Haus nordöstlich von Tel Aviv zerstört. 7 Menschen wurden verletzt. Israels Luftwaffe bombardierte danach 3 Gebäude der Hamas in Gaza. Zu der Zeit war Israel im Wahlkampf und Premierminister Netanyahu musste um seine Wiederwahl bangen. Wie Rafowitz im israelischen Fernsehen sagt, ist die Situation jetzt eine andere. Wir können annehmen, dass es von israelischer Seite den Willen gibt, in den Gazastreifen zu gehen und das Hamas-Regime zu zerstören. So kann es ja nicht weitergehen. Wir werden angegriffen, wir antworten darauf, werden wieder angegriffen. Seit Jahren geht das so. In den vergangenen Wochen war es relativ ruhig gewesen. Nach Medienberichten hatten sich Palästinenser und Israelis unter Ägypten Vermittlung auf eine Waffenruhe verständigt. Die Hamas wirft Israel aber vor, die Zusagen nicht einzuhalten. So halte Israel unter anderem Geld aus Katar zurück. Israel weiß das von sich.
Die Gewaltspirale an der Grenze von Israel und dem Gazastreifen hört nicht auf. Björn Dahke. In Indien hat der Zyklon Fani eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 9 Menschen sind ums Leben gekommen, rund 160 Menschen verletzt. Während in Indien nun die Aufräumarbeiten schon beginnen, zieht der Zyklon allerdings weniger heftig nach Bangladesch weiter, wie Silke Dietrich berichtet.
Bagger schaufeln die Straßen frei und räumen den Schutt weg. Äste und Bäume, umgekippte Busse, selbst Baukräne und Funktürme sind gestern abgeknickt, als der Zyklon mit mehr als 200 Stundenkilometern auf Land getroffen war. Einige Küstendörfer sind überschwemmt. Viele Dächer hat der Sturm einfach komplett abgerissen. Einwohner aus Puri hat es besonders stark getroffen. Sie stehen ungläubig vor den Trümmern. Ihre Stadt wurde in wenigen Stunden vom Sturm verwüstet. So etwas habe ich noch nie gesehen, sagt ein junger Mann den Reportern der Nachrichtenagentur Reuters. Wir hatten uns eigentlich gewappnet und die Gebäude präpariert, aber jetzt ist alles kaputt. Unsere Häuser und unsere Läden. Die Behörden versuchen, die Leitungen für Strom und Telefon wiederherzustellen. Auch Flüge und Zugverbindungen sollten bald wieder aufgenommen werden, sagte der Sprecher vom nationalen Team des Katastrophenschutzes in Indien. Unsere Teams gehen zu allen betroffenen Orten. Sie dokumentieren die Schäden und helfen, wo es nötig ist. Wir arbeiten schon seit heute Morgen in der Früh, seitdem sich der Zyklon hier abgeschwächt hat. Vor fast 15 Jahren ist dieses Team in Indien gegründet worden und wird seitdem bei sämtlichen Naturkatastrophen im Land eingesetzt. Über soziale Netzwerke geben sie vorab Warnungen heraus. Mehr als 1,2 Millionen Menschen hat das Helferteam schon vor Tagen in sichere Unterkünfte gebracht. Hier wird nun auch Essen ausgeteilt. Vor 20 Jahren sind genau in dieser Region durch einen Zyklon fast 10.000 Menschen gestorben. Durch bessere Wettervorhersagen und auch die guten Vorbereitungen konnten dieses Mal wohl viele Menschenleben gerettet werden. Zyklon Fani hat sich abgeschwächt und ist weiter nördlich nach Bangladesch gezogen. Auch dort sind mehr als 1 Million Menschen zuvor in Sicherheit gebracht worden. Dennoch gab es auch hier mehrere Tote und Verletzte. Dabei hat die Saison für Zyklone in dieser Region gerade erst begonnen.
Silke Dietrich berichtete. Die Städte und Gemeinden in Deutschland tun nach eigenen Angaben schon viel fürs Klima, doch das reicht offenbar nicht. Nun fordern sie mehr Hilfe vom Bund. Nur so werde die Verkehrswende funktionieren. Notwendig sei, das sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, ein deutschlandweiter sogenannter Masterplan Klimaschutz. Was soll da drinstehen? Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Mehr Geld für öffentlichen Personennahverkehr, mehr Geld für energetische Sanierung von Schulen und öffentlichen Gebäuden, mehr Platz für Grünflächen in der Stadt. Das sind nur einige Punkte, die laut Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund jetzt nötig werden. Deshalb fordert er in den Zeitungen der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft einen Masterplan Klimaschutz. Denn die Städte haben, so Landsberg, im Moment zwei Aufgaben. Sie müssen erstens die Auswirkungen des Klimawandels abfedern. Zum Beispiel die Hitze durch mehr Schatten und Grün erträglich machen. Und sie müssen zweitens den Klimawandel durch eigene Maßnahmen bekämpfen.
Ja, eigentlich geht es um beides. Wenn Sie etwas für den Klimaschutz tun, reduzieren Sie natürlich in den Städten auch die Hitzebelastungen. Und deswegen ist das eine nicht zu haben, ohne das andere zu wollen.
Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Laut Städtebund ist dafür in den kommenden Jahren ein Milliardenbetrag notwendig. Wie viel Geld genau bis wann fließen muss, konnte Landsberg heute noch nicht sagen. Die bestehenden Förderprogramme von Land und Bund reichten nicht aus. Unter anderem gibt es Geld vom Bund für mehr Elektrobusse. Es geht neben dem Verkehr aber auch um städtebauliche Fragen. Wenn die Sommer heißer werden, braucht es in den Städten genug Schneisen für frische Luft und Grünflächen, um die Temperaturen für die Menschen zu dämpfen. Es ist ein Balanceakt, denn die Städte sehen sich mit widersprüchlichen Forderungen konfrontiert, so Landsberg.
Wir haben ja diesen ganz heißen Sommer hinter uns, wo viele Städte irrsinnig gelitten haben, nicht nur die Städte, auch die Bürgerinnen und Bürger, also mehr Begrünung von Dächern, Schneisen erhalten. Und das widerspricht eben häufig anderen Zielen. Einerseits wird gesagt, wir sollen mehr Wohnungen bauen, also verdichten, verdichten.
Bernhard Dahldrupp von der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik in der SPD-Bundestagsfraktion findet die Forderungen des Städtebundes gut. Die Kommunen seien für einige Schlüsselbereiche des Klimaschutzes zuständig. Neben Verkehr und Bau sind das auch die Stadtwerke, die Strom, Wasser und Wärme liefern.
Blockheizkraftwerktechnologien, Kraft-Wärme-Kopplungsgeschichten zu machen. Also mit anderen Worten, da ist auch ein eminent großer Bereich.
Sagte Sozialdemokrat Dahldrupp dem Hauptstadtstudio und weist auf Förderprogramme hin, die ausgedehnt werden könnten. Wie die Unterstützung des Umweltministeriums für 41 Modellkommunen im Klimaschutz. Die Kommunalpolitik könne wegen ihrer Bürgernähe viel dafür tun, mehr Verständnis für konkreten Klimaschutz zu schaffen, so Dahldrupp. Und die Stadtwerke sind es auch, die der Konstanzer Oberbürgermeister Ulrich Burchardt von der CDU im Blick hat.
Wir haben heute schon in Konstanz oder bei den Stadtwerken Konstanz, die uns gehören, nur noch Ökostrom. Aber Energie ist ein Thema.
Konstanz hatte in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt, nachdem die Stadt den Klimanotstand ausgerufen hatte. Und zwar parteiübergreifend mit allen Stimmen im Stadtrat. Dass das mehr ist als reine Symbolpolitik, erklärt Christdemokrat Burchardt heute Mittag im Deutschlandfunk so.
Wir werden ab sofort alle Verwaltungsvorlagen, also die Vorbereitung der Gemeinderatsbeschlüsse, das sind bei uns etwa 500 im Jahr plus X, die werden wir schon auf dem Deckblatt ausweisen auf ihre Klimarelevanz. Ja. Und wenn die Vorlage Klimaschutzrelevanz hat, dann muss die Verwaltung dazu Stellung beziehen. Also das ist schon ein starker Impuls.
Wie weiter mit dem Klimaschutz? Diese Frage beschäftigt auch die Bundespolitik seit Wochen. Aktuelle Streitfrage ist eine mögliche Steuer auf CO2. Die wird mittlerweile auch vom Internationalen Währungsfonds weltweit gefordert, ist aber auf der Bundesebene umstritten. Die SPD ist dafür, die CDU hat sich in dieser Woche skeptisch gezeigt und eher für die Ausweitung des Emissionshandels plädiert. Allerdings wächst in der CDU auch der Unmut. Von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird mehr Profil gefordert. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, die sich für die liberale Union der Mitte innerhalb der CDU engagiert, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass bei den Themen Umweltschutz und Verkehr noch Luft nach oben sei bei ihrer Partei.
Die Kommunen fordern bundesweiten Masterplan Klimaschutz. Nadine Lindner berichtete aus Berlin. An dieser Stelle einen Hörtipp. Das Interview mit dem erwähnten Oberbürgermeister von Konstanz, Ulrich Burchardt, können Sie, wenn Sie mögen, auf unserer Homepage nachhören. Auf dlf.de steht es momentan noch ganz vorne auf der Startseite. Wir bleiben bei deutscher Innenpolitik. Wann sollen Wölfe abgeschossen werden dürfen? Über diese Frage verhandeln Umwelt- und Landwirtschaftsministerium seit langem und seit langem erfolglos. Jetzt hat sich das Kanzleramt eingeschaltet. Aus Berlin, David Zajons.
Den Wolf hat die Bundesregierung schon seit längerem im Visier. Doch Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium können sich nicht einigen, unter welchen Umständen die Tiere getötet werden dürfen. Deshalb sitzt jetzt auch das Kanzleramt mit am Tisch und soll vermitteln. Zuständig bleiben aber die Ministerien, wie Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer gestern erklärte.
Das Bundesumwelt- und das Bundeslandwirtschaftsministerium sind da nach wie vor im Gespräch, im Sinne des Koalitionsvertrags eine gute Lösung beim Thema Wolf zu finden. Es ist eine komplexe Thematik. Die intensiven Gespräche hierzu dauern an und die Ergebnisse warten wir jetzt ab.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, im Umgang mit dem Wolf habe die Sicherheit der Menschen oberste Priorität. Und außerdem ist da der kryptische Satz, wir wollen, dass Wölfe die Weidezäune überwunden haben oder für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden. Hinter dem Begriff entnehmen versteckt sich der Begriff töten. Wann genau Wölfe abgeschossen werden, ist der Streitpunkt zwischen Umweltministerin Schulze und Landwirtschaftsministerin Klöckner. Die Umweltministerin von der SPD will den Abschuss erlauben, wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen. Die Landwirtschaftsministerin von der CDU will die Kriterien noch weiter absenken. Sie sagt, der Wolfsbestand müsse präventiv kontrolliert werden können, unabhängig davon, ob eine konkrete Gefahr besteht.
David Zajons. Nur wenige Wochen vor der Europawahl Ende Mai bahnt sich in Portugal eine schwere Regierungskrise an. Oliver Neuroth.
Es geht um mehr Geld für Lehrer. Sie fordern einen Ausgleich dafür, dass in den Jahren der Wirtschaftskrise in Portugal und des anschließenden Sparkurses ihre Gehaltserhöhungen gestrichen wurden, fast 9,5 Jahre lang. Portugals Regierung hatte angeboten, die Gehaltserhöhungen der vergangenen knapp 3 Jahre nachzuzahlen. Doch der Bildungsausschuss des Parlaments beschloss, den Lehrern steht zusätzliches Geld für den kompletten Zeitraum zu, für die 9,5 Jahre. Die sozialistische Regierungspartei ist die einzige, die dagegen stimmte. Ihre Begründung? Die Nachzahlungen würden rund 600 Millionen Euro kosten und den Haushalt des Landes zu stark belasten. Außerdem befürchtet die Regierung, dass andere Beamtengruppen mit ohnehin höheren Gehältern nachträgliche Erhöhungen durchsetzen könnten, was weitere Kosten in Millionenhöhe bedeuten würden. Ministerpräsident Costa.
Nestas condições entendi ser meu dever de lealdade institucional.
Unter diesen Umständen habe ich es als meine Pflicht angesehen, den Präsidenten und den Parlamentspräsidenten zu informieren, dass die Verabschiedung dieser Parlamentsinitiative im Plenum die Regierung zwingen würde, ihren Rücktritt anzubieten. Das Parlament soll bis zum 15. Mai entscheiden. Kommt das Gesetz durch, hieße das vorgezogene Neuwahlen in Portugal oder der Staatspräsident ordnet an, dass das Verfassungsgericht das Gesetz prüft. So lange könnte Regierungschef Costa dann im Amt bleiben.
Oliver Neuroth. Der nordkoreanische Machthaber Kim lässt mit neuen Waffenübungen militärische Stärke demonstrieren. Katrin Erdmann.
Von einer kleinen Insel vor der östlichen Hafenstadt Wonsan aus hat Nordkorea offenbar mindestens 4 Wurfgeschosse getestet. Die Geschosse sind nach Angaben des südkoreanischen Militärs kurz hintereinander in Richtung Osten geflogen, wo sie nach 70 bis 200 Kilometern ins japanische bzw. Ostmeer gestürzt sind. Das berichten mehrere südkoreanische Medien. Unklar ist auch Stunden nach den Tests, was genau Nordkorea abgefeuert hat. Von südkoreanischer Seite hieß es, man habe die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die USA reagierten offiziell verhalten auf die neuesten Nachrichten vom nordkoreanischen Freund. Erst Mitte April hatte Nordkorea nach eigenen Angaben eine neuartige Lenkwaffe getestet. Bilder dazu wurden jedoch nicht veröffentlicht. Mit diesen Provokationen versucht Machthaber Kim Jong-un möglicherweise ein weiteres Treffen mit US-Präsident Trump zu beschleunigen. Beide Seiten hatten zwar grundsätzlich ihre Bereitschaft für einen dritten Gipfel erklärt, passiert ist jedoch nichts. Nordkorea will eine Lockerung der Sanktionen erreichen. Erst gestern hatten die Vereinten Nationen erneut vor einer Hungerkatastrophe in dem Land gewarnt.
Katrin Erdmann. Es ist ein ganz besonderer Tag in Thailand. Zum ersten Mal seit fast 70 Jahren hat das kleine Land in Südostasien wieder einen König gekrönt. Warum dieser eher ein unüblicher Kandidat für das hohe Amt im Staat ist, Lena Bodewein.
Nach monatelanger Vorbereitung, nach Sammeln und Weihen heiligen Wassers aus Quellen überall im Land. Bangkok glitzert und funkelt. Stadt und Bewohner haben sich herausgeputzt. Thailands Königshaus ist eines der reichsten der Welt. Das Vermögen wird auf eine Summe zwischen 30 und 60 Milliarden Euro geschätzt. Der neue König ist seinem Volk lange ferngeblieben. Der gelernte Kampfpilot hat sich vornehmlich in seinem Anwesen am Starnberger See aufgehalten. In den vergangenen Jahren immer mit seiner Gefährtin, einer ehemaligen Stewardess. Früher war sie seine Leibwächterin, dann machte er sie zur Generalin. Am Mittwoch erhob er sie zur Ehefrau und offiziellen Monarchin, noch kurz vor der Krönung. Im roséfarbenen langen Seidenkleid musste sie auf dem Boden zu ihm hinkriechen und sich salben lassen. Auch die Generäle und selbst der Premierminister dürfen sich dem König nur auf Knien nähern. Maha Vajiralongkorn wird nach jahrhundertealten Traditionen gekrönt. Im großen Königspalast wird der 66-Jährige mit dem heiligen Wasser rituell gereinigt und gesalbt.
Durch das Wasser wird er verwandelt, von einem menschlichen Wesen zu einem Gott,
erklärt ein früherer Regierungsbeamter.
Denn nach dem brahmanischen Glauben der Thais ist der König ein himmlischer Gott.
Dieser Gottkönig gilt als spiritueller Beschützer seines Volkes. Daher ist diese Krönung gerade in Zeiten politischen Tumults wichtig. Zwar gab es Ende März, nach 4,5 Jahren Militärdiktatur, zum ersten Mal Wahlen. Doch sie waren nicht frei und nicht fair, sagen Beobachter. Die Junta hält das Ergebnis auch weiterhin zurück. Da sind dreitägige Krönungsfeierlichkeiten für etwa 28 Millionen Euro willkommene Ablenkung. Rama X., so ist der Königsname von Vajiralongkorn, wird am Nachmittag zum königlichen Schutzherrn des Buddhismus ausgerufen. Und am Sonntag wird er kilometerlang in einer Sänfte durch die Stadt getragen werden, golden gewandet und mit Krone auf dem Kopf. Sehr zur Freude der schätzungsweise 200.000 Zuschauer, die bei 40 Grad Hitze auf Knien die Straßen säumen, wie dieser Motorradtaxifahrer. Ich habe Glück, dass ich diese Krönung miterleben kann, denn nicht jeder hat die Chance dazu. Außerdem werde ich die neue Königin sehen. Die letzte Krönung war 1950. Damals bestieg der hochverehrte König Bhumibol den Thron. Den Respekt und die Liebe des Volkes muss Vajiralongkorn sich noch erarbeiten. Die Krone hat er jetzt zumindest.
Thailand und der König mit Bayern-Vorliebe, Lena Bodewein. Bei schwerem Unwetter ist in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida ein Flugzeug über die Landebahn hinaus und in einen Fluss gestürzt. Arthur Landwehr.
An Bord waren 136 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder. Alle konnten gerettet werden, 21 von ihnen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das Flugzeug vom Typ Boeing 737-800 mit hauptsächlich Militärangehörigen an Bord war vom amerikanischen Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba gekommen und landete auf dem Militärstützpunkt Naval Air Station Jacksonville. Hinter der Landebahn verläuft das Ufer des Flusses St. Johns. Die Maschine schwamm auf der Wasseroberfläche, sodass die Rettungskräfte die Menschen an Bord lebend bergen konnten. Die Landung bei Gewitter und dem strömenden Regen sei extrem hart gewesen, berichten Überlebende des Unglücks. Ganz offensichtlich habe der Pilot keine volle Kontrolle gehabt. Miami Air International bringt mehrmals die Woche im Auftrag des Pentagon Militärangehörige und Besucher mit Zutrittserlaubnis aus der amerikanischen Enklave Guantanamo Bay aufs amerikanische Festland. In Guantanamo Bay befindet sich unter anderem das umstrittene Hochsicherheitsgefängnis für Terroristen.
Arthur Landwehr, wir bleiben in den USA. Lange erwartet, lange gezögert, dann vergangene Woche war es soweit. Joe Biden, ehemals Vizepräsident unter Barack Obama, hat in der vergangenen Woche seine lang erwartete Kandidatur bekannt gegeben. Seine Anhänger finden das super, wie Martina Butler beobachtet hat.
Als Joe Biden bei seinem ersten Stimmungstest durch Iowa tourt, zieht er viele Menschen an. Die Räume, in denen er auftritt, sind zum Bersten voll. Der ehemalige Vizepräsident nimmt sich nach seiner Rede viel Zeit, um Hände zu schütteln und Selfies mit Wählern zu machen. Mark Daniels hat das Gefühl, dass Biden sich wirklich für die Menschen interessiert, die er trifft. Und das kommt bei ihm gut an.
Joe Biden ist wie dein Vater oder dein Onkel. Der ist nahbar. Das mag ich, dass er zugänglich ist für die Leute und nicht den Leuten sagt, was sie zu machen haben.
Joe Bidens Schwachstelle? Er ist, was sie in den USA Old White Man nennen, ein alter weißer Mann, der schon seit Jahrzehnten Politik ein- und ausatmet. Die 24-jährige Jurastudentin Anna aus Iowa City hat deshalb eigentlich ganz andere Vorstellungen vom nächsten Chef im Weißen Haus. Ich will unbedingt eine Frau als Präsidentin. Deshalb bin ich derzeit für Elizabeth Warren. Aber ich werde jeden unterstützen, der Spitzenkandidat unserer Partei wird. Das werden, denke ich, viele junge Demokraten machen. Bernie Sanders, der sich selbst einen demokratischen Sozialisten nennt, kommt immer noch gut bei jüngeren Leuten an. Auch Manny Espinosa mit den schulterlangen blauen Haaren erzählt mit leuchtenden Augen von ihm.
Bernie by far, he's got the most progressive.
Bernie hat das sozial fortschrittlichste Programm, aber das ist nicht das Programm, das Mehrheiten bekommen kann.
Auch wenn die Partei der Demokraten in den letzten Jahren politisch weiter nach links gerückt ist und bei der Kongresswahl viele Frauen, Quereinsteiger und Minderheiten gewonnen haben, die Menschen in Iowa sind pragmatisch. Sie wollen, Stand heute, vor allem eins, jemanden, der Trump ablöst. Das sagt auch Lori Culver, während sie auf den Auftritt von Joe Biden wartet. Ich mag die Kandidaten alle, aber ganz oben steht bei mir, dass derjenige wählbar ist. Und das bringt Joe einfach von allen am meisten mit. Mehr als 20 Männer und Frauen haben schon die Hand gehoben. Sie wollen gern Spitzenkandidat der Demokraten werden und gegen US-Präsident Donald Trump antreten. In Iowa stellen sich alle vor. Der Bundesstaat im Mittleren Westen ist wichtig. Richtungsweisend. Hier erwarten die Wähler, dass sie an die Politiker rankommen, mit ihnen reden, sie abklopfen können. Das erzählt auch Sheila in Des Moines. Es ist meine Verantwortung, die Kandidaten abzuchecken, wenn sie vorbeikommen. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, will ich ihnen eine taffe Frage stellen. Matt hatte auch schon Cory Booker, den Senator aus New Jersey, live erlebt. Es ist nicht sein persönlicher Top-Favorit. Der Student ist überzeugt, dass Joe Biden viele seiner Verwandten im Mittleren Westen zurückgewinnen könnte, die letztes Mal Trump ihre Stimme gegeben haben. Und das ist es, was für ihn bei dieser Wahl wichtiger ist als alles andere.
Meine größte Frage ist, wer kann gewinnen? Joe ist sehr bekannt, hat viel Erfahrung. Ich will jemanden, der gewinnen kann und das deutlich.
Dafür müssen die Politiker noch viel Überzeugungsarbeit leisten, viele Hände schütteln, viele Selfies machen. Joe Biden droht mit einem Grinsen im Gesicht.
Good news for me, bad news for you. You're gonna be seeing a whole heck of a lot of me.
Schlechte Nachricht für euch, gute Nachricht für mich. Ihr werdet mich hier noch öfter sehen. Niemand wird härter dafür arbeiten, euch in diesem Wahlkampf für sich zu gewinnen. 99 Bezirke, ich komme.
99 counties, here I come.
Und es dauert noch bis Juli nächsten Jahres, bis bei der Parteiversammlung der Demokraten dann der Spitzenkandidat letztlich gekürt wird, im benachbarten Wisconsin. Aber der Weg bis dahin ist noch lang und weit.
Stimmungstest bei den Demokraten in Iowa, Martina Butler. Marina Schweizer ist im Studio, Sport, Fußball-Bundesliga. Langsam kommt die Liga in die entscheidende Phase. Was gibt's Neues in Sachen Abstieg?
Ja, zwei Abstiegsentscheidungen hätten heute schon fallen können, wurden aber abgewendet. Das akut gefährdete Team von Hannover 96 trug aber selbst nichts dazu bei, dass der Abstieg noch nicht klar ist. Hannover unterlag beim Meisterkandidaten Bayern 1:3. Philipp Eger.
Die Bayern erfüllen ihre Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten mit Mühe, aber am Ende verdient. Die 2:0 Pausenführung vor den 75.000 Zuschauern bei strömendem Regen, Lewandowski per Kopf nach schöner Kimmich-Flanke und Leon Goretzka mit einem 20-Meter-Flachschuss links unten rein. Nach dem Wiederanpfiff bei Hannover der eingewechselte Jonatas im Fokus. Erst verwandelt er einen sehr umstrittenen Handelfmeter nach Videobeweis zum 1:2 Anschluss. Ein paar Minuten später fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. Die Bayern in Überzahl machen kurz vor Schluss durch den ebenfalls eingewechselten Franck Ribéry alles klar zum 3:1.
3 Punkte für Bayern, keine Punkte für Hannover, aber der Abstieg noch nicht klar, weil Konkurrent VfB Stuttgart es heute nicht schaffte zu punkten und sich so zumindest auf den sicheren Relegationsplatz zu retten. Hertha BSC besiegte die Schwaben mit 3:1. Guido Ringel.
Hertha BSC spielerisch gar nicht mal so überzeugend, aber effektiv. In der 40. und 45. Minute, also zum Ende der ersten Halbzeit, die beiden Treffer von Ibisevic zum einen und Duda zum anderen. Da war die Weiche schon Richtung Erfolg gestellt. Kalou konnte im zweiten Durchgang nachsetzen. Das Tor der Stuttgarter durch den eingewechselten Gomez in der 70. Minute kam zu spät, weil der VfB einfach hinten zu anfällig ist und nach vorne zu wenig bewegen kann.
Ja, und weil Stuttgart da unten noch mitmischt, ist Nürnberg auch heute noch nicht sicher in Liga 2, obwohl der Club in Wolfsburg unterlag. Jörg Tegelhütter.
Der 1. FC Nürnberg taumelt weiterhin dem nächsten Abstieg in der Fußball-Bundesliga entgegen. Die Franken unterlagen beim Europa-League-Anwärter Wolfsburg mit 0:2, enttäuschten vor allen Dingen im zweiten Durchgang, waren am Ende chancenlos. Die Gastgeber spielten vor den 22.500 Zuschauern wahrlich nicht gut, aber ein Tor von Klaus in der 38. Minute und ein Kopfballtreffer von Tisserand in der 78. Minute brachten die Niedersachsen hier auf die Siegerstraße und lassen sie mehr denn je von der Teilnahme am internationalen Wettbewerb träumen.
Apropos internationaler Wettbewerb, Gladbach und Hoffenheim träumen auch noch von der Champions League. Beide nahmen einen Punkt aus ihrer Begegnung mit, aber Marc Eschweiler.
Das ist ein schmeichelhafter Punktgewinn für Borussia Mönchengladbach, denn die Gäste aus Hoffenheim waren die klar bessere Mannschaft mit einem großen Chancenplus. Aber die Gäste gingen viel zu fahrlässig mit diesen Chancen um und trafen, obwohl sie 6-7 Tore hätten schießen können, nur zweimal. Kadarzabek per Kopf und Amiri, das waren die beiden Torschützen für die Gäste. Ginter und Drimmitsch in der zweiten Halbzeit konnten jeweils für Gladbach ausgleichen. Am Ende schmeichelhaft der Punkt für Gladbach 2:2.
In der zweiten Liga straucheln die potenziellen Aufsteiger hinter Köln weiter. Für den Hamburger SV wurde der Spieltag zum Debakel ein 0:3 zu Hause gegen die abstiegsgefährdeten Ingolstädter. Mats Nicholson.
Der Hamburger SV liegt am Boden. Schon früh wurde die ganze Verunsicherung dieser Mannschaft deutlich. In der 7. Minute konnten 3 Hamburger Lescanos Rechtsschuss aus 18 Metern nicht verhindern. Das 0:1. Danach lief der HSV bemüht an, kam aber kaum zu echten Torchancen. Nach dem Doppelschlag in der 70. und 72. Minute der Ingolstädter war diese Partie entschieden. Tausende Fans verließen das Volksparkstadion weit vor dem Abpfiff. Der Hamburger SV bleibt zum 7. Mal in Serie ohne Sieg in der 2. Liga. Und nichts deutet darauf hin, dass diese Mannschaft im Aufstiegsrennen nochmal zurückschlagen kann.
Und im Abendspiel der Fußball-Bundesliga sind 5 Minuten gespielt und gerade eben erzielt Dortmund den Treffer gegen Bremen. Noch haben wir nicht gesehen, wer dieses Tor erzielt hat. Deshalb schauen wir erstmal zum Tennis. Beim Männertennisturnier in München dominiert heute der Regen. Immerhin ein Finalist steht fest.
Es wurde genau 1 Stunde und 12 Minuten Tennis gespielt. Mehr ließ dieser graue Regentag in München nicht zu. Aber das reichte für Christian Garin. Der Chilene, der im Viertelfinale Alexander Zverev aus dem Turnier gekegelt hatte, brauchte nur 2 Sätze gegen den Italiener Marco Cecchinato. 6:2 und 6:4 für den erst 22-jährigen Garin, den auch eine lange Regenpause im zweiten Satz beim Stand von 4:3 nicht bremsen konnte. Auf seinen Gegner wird er noch ein Weilchen warten müssen. Das zweite Spiel zwischen dem Spanier Roberto Bautista Agut und Matteo Berrettini aus Italien wurde abgesagt. Der Regen am Center Court wurde immer stärker, deshalb wurde das zweite Halbfinale auf Sonntag verschoben.
Christian Pulisic hat das 1:0 für Dortmund in Bremen erzielt. In Sport am Samstag nach 19.10 Uhr schauen wir etwas genauer auf Bundesliga-Abstiegskandidat Hannover und wir sprechen mit Schwimmweltmeister Marco Koch darüber, was er von neu eingeführten Dopingtests kurz vor dem Wettkampf hält.
Marina Schweizer mit dem Neuesten vom Sport. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend an diesem Samstag. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 die Kommentarsendung. Thema heute, der Masterplan Klimaschutz. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend.